Deutschlandfunk Kultur heute.
Im Studio ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen. Die Eröffnung des Humboldt-Forums in dieser Woche brachte trotz der offiziellen Feierlichkeiten noch einmal die Problematik an die Oberfläche, wie ehemalige Kolonialmächte mit Objekten umgehen sollten, die aus dieser Zeit stammen und vielfach in Museen ausgestellt sind. Exemplarisch stehen dafür die Benin-Bronzen, die während einer sogenannten Strafexpedition der Briten tausendfach in dem ehemaligen Königreich geraubt wurden. Während in Deutschland immer wieder gründliche Provenienzrecherche als Voraussetzung für Rückgaben angeführt wird, wollte man in Frankreich handeln. Präsident Emmanuel Macron kündigte vor 3 Jahren die Rückgabe kolonialen Raubgutes an und beauftragte die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy und den senegalesischen Wirtschaftswissenschaftler Felvin Sarr mit einer Studie über die genauen Bedingungen. Auch aufgrund der damit herausgearbeiteten Empfehlungen hat die französische Nationalversammlung nun die Rückgabe von 26 Statuen aus dem sogenannten königlichen Schatz von Abomey, heute Benin, und eines westafrikanischen Schwertes beschlossen, allesamt im Bestand des Pariser Musée du Quai Branly. Heute Nachmittag konnte ich mit Bénédicte Savoy darüber sprechen. Ja, 26 Statuen und ein Schwert. Wie bedeutsam ist die nun beschlossene Rückgabe?
Das ist eine Entscheidung, die eine sehr große Bedeutung hat, denn es ist das erste Mal, dass Frankreich sich dazu erklärt, also demokratisch im Parlament für eine solche Rückgabe. Objekte aus Afrika werden seit den 60er Jahren, 70er Jahren zurückgefordert von ehemaligen Kolonien. Und es war an der Zeit, dass so eine Geste passiert.
Allein im Musée du Quai Branly liegen ja zehntausende Objekte aus kolonialem Kontext. Was folgt denn jetzt aus dieser Rückgabe nun für den Rest des riesigen Bestandes, zumal es ja ein Gesetz gibt, das sagt, dass eigentlich alles, was sich in den Sammlungen französischer Nationalmuseen befindet, unveräußerlich ist?
Das Gesetz, was jetzt im Parlament verabschiedet wurde, ist eine Ausnahme von dieser Unveräußerlichkeit. Das heißt, für diese etwas über 20 Objekte wurde eine Ausnahme getroffen und nicht für den ganzen Rest dieses riesigen Bestandes. Man kann davon ausgehen, dass wenn Rückgabeforderungen kommen werden in den nächsten Jahren, dass jedes Mal ein neues Ausnahmegesetz für die jeweiligen Objekte verabschiedet wird. Und ich vermute nach, dass es irgendwann so sein wird, dass man eine allgemeine Ausnahme verabschiedet. Also nicht jedes Mal tröpfchenweise ein neues Gesetz, sondern dass da eine allgemeine Veränderung des Code du Patrimoine, das ist das Kulturerbegesetz in Frankreich.
Ihr Report, den Sie zusammen mit Felvin Sarr geschrieben haben vor 2 Jahren, der hat ein doch großes Echo ausgelöst und war auch für die Diskussion in Deutschland wichtig. Wie wird sich denn jetzt dieses französische Gesetz und die Rückgabe nach Ihrer Meinung auf die Artefakte im umstrittenen Humboldt-Forum auswirken?
Es hat sich in gewisser Hinsicht schon ausgewirkt. Das heißt, politisch ist schon einiges passiert. Bloß die deutsche Seite hat immer gedacht, Frankreich plappert, aber wird nicht handeln. Und diese einstimmige Entscheidung jetzt im Parlament verändert die Lage. Es wird sich zeigen, was es konkret verändert. Klar geworden ist, dass viele der Objekte, die im Humboldt-Forum ausgestellt werden sollen, also aus dem Bestand der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, dass solche Objekte sehr stark koloniale Vorgeschichten haben. Stark kolonial ist kein richtiger Ausdruck. Viele sind, und die Benin-Bronzen, das Herzstück der afrikanischen Sammlung hier in Berlin, ist das Produkt einer sehr gewaltsamen militärischen Aktion der Briten. Und die Deutschen haben die Objekte dann auf dem Kunstmarkt ein paar Monate später gekauft in London. Aber es macht diese Objekte trotzdem zu Symbolen eines vernichtenden Krieges.
Also es heißt, auch Berlin verspürt jetzt mehr Druck?
Ja, es sieht aus wie Druck, aber die Hoffnung ist, dass es ein Bewusstsein wird und dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die schon seit den 70er Jahren sich weigert, darüber zu sprechen, über Restitution. Nigeria fordert zunächst Leihgabe, sehr bescheiden in den 70er Jahren, die Leihgabe von einigen dieser Objekte, das ist komplett ignoriert worden. Damals und jetzt, ein halbes Menschenleben später, ist wirklich zu hoffen, dass ein Bewusstseinswandel eintritt und nicht nur kosmetische Beteuerung, dass man alles besser machen will.
Wenn man jetzt so ein Klein-Klein, wie Sie es vorhin beschrieben haben, vermeiden will, glauben Sie, dass wir eigentlich ein Gesetz auf europäischer Ebene brauchen, trotzdem die Kolonialvergangenheit der jeweiligen Länder natürlich sehr unterschiedlich ist, aber es gibt vielleicht doch so etwas wie eine einheitliche Geschichte von Gewalt und Ausbeutung?
Sie haben vollkommen recht. Die Geschichte unserer Museen in Europa, ob das in London, Oxford, Paris, Le Havre, Berlin, Stuttgart, Hamburg etc., Wien ist eine familiäre Angelegenheit, ist eine Familiengeschichte Europas. Diese Länder haben nicht nur die Welt kolonisiert, besetzt, sondern auch unter sich so eine Art Wettbewerb im, wer hat das größte Museum, wer hat die größte Sammlung durchgeführt. Und in diesem Wettbewerb sind diese Sammlungen entstanden. Das heißt, wenn Europa sehr gut funktionieren würde und wenn man sich dessen sehr, sehr klar bewusst werden würde und darüber sprechen würde, dass diese Museen zunächst im 19. Jahrhundert ein sehr nationales Projekt waren und dass wir mit diesem Nationalismus heute nichts mehr zu tun haben wollen und dann eben europäisch handeln will, dann wäre eine Entscheidung auf europäischer Ebene wichtig. Aber ich fürchte, wir sind noch sehr weit entfernt davon, weil diese nationalistische Vorgeschichte unserer Museen noch nicht wirklich aufgearbeitet ist.
Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoie über die Rückgabe von 27 Objekten an Benin und Senegal, die die französische Nationalversammlung beschlossen hat. Und so wie die Debatte um Artefakte aus kolonialen Kontexten lange Zeit einfach nicht stattfand, hatten viele Künstlerinnen auch keinen Platz im Museum. Seit ein paar Jahren wird aber am doch sehr männlich dominierten Kunstkanon gerüttelt und es werden Frauen wiederentdeckt, die zu ihrer Zeit durchaus bekannt waren, die Aufträge bekamen und auch von ihrer Kunst leben konnten. Zu diesen Frauen gehörte die Schweizer Malerin Ottilie Röderstein, 1859 in Zürich geboren. Und dieser Ottilie Röderstein widmet das Kunsthaus Zürich nun eine große Schau. Christian Gampert hat sie gesehen.
1887 lässt sich die Künstlerin Ottilie Röderstein in Paris in einer Ritterrüstung fotografieren, als Jeanne d'Arc. Da war sie schon eine etablierte Porträtmalerin und hatte Ausbildungsstationen in Berlin und Paris hinter sich. Trotzdem war ihre Haltung defensiv, als Frau in der Männerdomäne Kunst und als Frau, die Frauen liebte. Zweimal bekam Ottilie Röderstein auf den Pariser Weltausstellungen eine Silbermedaille für ihre Malerei verliehen, 1889 und 1900. Die Zürcher Ausstellung zeigt uns, warum. Es ist eine sehr gute, akademisch gebildete und handwerklich genaue, freilich auch sehr zeitgebundene Malerei, mit der Röderstein ihr Geld verdiente. So ließ sich die Oberschicht gerne darstellen. Kuratorin Sandra Gianfreda.
Ottilie Wilhelmine Röderstein war unverheiratet und wollte auch finanziell unabhängig sein. Und das heißt natürlich, Werke verkaufen zu können. Und da passt man sich natürlich einer Käuferschaft an.
In den besten Bildern erkennt man auch ein wenig Charakteranalyse oder sogar symbolistische Aufladung. Rödersteins Miss Moscher am Sommerende 1887 zeigt im Hochformat eine rothaarige Frau im schwarzen, schulterfreien Kleid mit bleicher Haut, die einen verblühenden Strauß in den Händen hält. Auch die Porträts ihrer Schwester Helene haben etwas Flirrendes und Sommerliches, während die spätere Lebensgefährtin Elisabeth Winterhalter ganz lakonisch im Stil des Gelehrtenporträts dargestellt ist, sehr ernst mit Büchern und einem Totenschädel im Regal, die angehende Medizinerin eine der ersten in Deutschland. Rödersteins Beschäftigung mit Antike und Renaissance führt dann zu merkwürdig heroisierenden Bildfindungen. Waisenkinder, Verlobte, die drei Lebensalter wirken schon deutlich überhöht. Bei einer Madonna unter Blumen kippt das Rezept dann in religiösen Kitsch. Viel aufschlussreicher als all diese Verkaufsarbeiten sind Rödersteins Selbstporträts. Hier erlebt man im Sinne einer schonungslosen Selbstbefragung den Wandel einer frischen, selbstbewussten, gleichwohl skeptisch in die Zukunft blickenden jungen Frau mit roter Mütze zu einer grauhaarigen und sehr männlich wirkenden älteren Dame, die trotz allen gesellschaftlichen Erfolgs und einer offenbar funktionierenden Beziehung auch etwas Resigniertes hat. Beim Anblick des Selbstporträts mit Schlüsseln von 1936 jedenfalls erschrickt man fast vor der geschlechtlich undefinierten Gestalt, die mit Hut und grauen Haaren ein wenig an den alten Martin Walser erinnert. Ungeheuer aber ist Rödersteins Mut, sich mit allen Spuren des Alterns zu porträtieren. Hängende, teigige Backen, ein von einer Furche durchzogenes Kinn, trotziger, sorgenvoller, stahlblauer Blick. Schon 1917 hat Röderstein sich auf einem fast farblos wirkenden Tempera-Bild vor einem neutralen Hintergrund gemalt, wie im Nichts. Aber selbstbewusst hält sie zwei Pinsel als männliche Attribute ihres Künstlertums hoch.
Sie hat auf ihre Art und Weise einen Beitrag zu der Gleichberechtigung der Frau geleistet, indem sie Frauen zu Künstlerinnen ausgebildet hat.
Ottilie Röderstein hatte Kontakt zu Künstlerkollegen und sammelte Kunst. Wenn man vor ihrem schönsten Blumenstillleben steht, denkt man unwillkürlich an Odilon Redon. Und siehe da, Redon war in ihrer Sammlung, die in Teilen jetzt auch in Zürich gezeigt wird. Dort sieht man Schweizer Größen wie Kuno Amiet und Giovanni Giacometti, aber vor allem französische Spätimpressionisten, die Röderstein zu einem freieren Umgang mit ihrer Malerei angeregt haben könnten. Denn nach dem Ersten Weltkrieg malt sie zwar immer noch Menschen, aber es tauchen auf einmal japanoide Elemente in den Tempera-Porträts auf. Alles wird reduzierter, moderner und sachlicher, wenngleich nicht neusachlich. Die Quittenstillleben glitzern wie bei Cézanne und in einem grandiosen, flächigen, blauschimmernden Landschaftsbild vom Berg Niesen am Thunersee versucht sie sogar Ferdinand Hodler stilistisch zu übertrumpfen. Dahin hätte die Reise gehen können, aber Ottilie Röderstein war dafür wohl nicht gemacht. Sie blieb die virtuose Porträtistin und trat leider auch in die Reichskammer der bildenden Künste ein. Nach ihrem Tod 1937 gähnte in der Kunst das Nazi-Vakuum, danach übernahm die Abstraktion das Zepter. Röderstein wurde vergessen. Wenn wir sie jetzt wiederentdecken, dann vor allem als mutige Selbsterforscherin am Rande der Gesellschaft.
Christian Gampert über Ottilie Röderstein im Kunsthaus Zürich, das am 23. Januar wieder öffnen soll. Kunst ist nichts ohne die, die sie bekannt machen und in Umlauf bringen. Das gilt selbst für einen der bekanntesten Künstler aller Zeiten, nämlich Pablo Picasso. Mit der Picasso Connection, so der Titel der Ausstellung, beschäftigt sich nun die Bremer Kunsthalle und legt dabei den Fokus auf die Druckgrafiken des spanischen Künstlers. Für die hatte der Bremer Galerist Michael Herz die Exklusivlizenzen in Deutschland. Und wie es dazu kam, darüber konnte ich vor der Sendung mit der Kuratorin Manuela Husemann sprechen. Die Kunsthalle Bremen besitzt von Picasso 3 Gemälde, 2 Zeichnungen und über 600 druckgrafische Arbeiten. Was erzählt uns allein dieser Bestand?
Der zeigt zum einen ein Phänomen, das nicht nur bei uns zu sehen ist, sondern eigentlich in ganz Deutschland. Nämlich, es haben mehrere Museen schon während des Ersten Weltkriegs angefangen, Picasso-Grafik vor allem zu sammeln. Und es zeigt uns auch, dass dann nach dem Zweiten Weltkrieg Picasso einfach schon sehr teuer war. Einige Picasso-Arbeiten, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg in musealen Sammlungen in Deutschland waren, sind dann aussortiert worden aufgrund des NS-Regimes. Und als dann wieder gesammelt wurde, waren Picasso-Gemälde einfach schon sehr teuer. Und natürlich ist Deutschland aber auch ein Grafikland, könnte man fast sagen.
Ja, wieso eigentlich?
Es gibt einfach eine sehr lange Tradition der Grafiksammlungen. In unserem eigenen Haus kann man das sehen, dass die Kunsthalle eigentlich aus der Grafiksammlung heraus entstanden ist. Es wurde zuerst Grafik gesammelt und erst irgendwann später kamen tatsächlich die ersten Gemälde hinzu. Deutschland war ein sehr, sehr wichtiger Grafikabsatzmarkt, nicht nur für Picasso.
Jetzt ist ja diese druckgrafische Sammlung vor allen Dingen der Initiative von Michael Herz, dem Kunsthändler, zu verdanken. Wie kam es dazu? Warum hat sich Michael Herz eigentlich so für die druckgrafischen Arbeiten von Picasso interessiert? Und wie sind Sie dann letztendlich auch in Ihre Sammlung gekommen?
Michael Herz hat mit Moderne gehandelt. Moderne Kunst war einfach etwas, was ihn sehr interessiert hat, was er auch museumswürdig machen wollte. Und 1949 traf er dann in Paris den Kunsthändler Daniel Henry Kahnweiler und der vertrat damals Pablo Picasso. Und so fing es an, dass auch Michael Herz Pablo Picasso verkaufen durfte zunächst einmal. Und 1951 hat er dann das Monopol für den Verkauf von Picasso-Grafik in Deutschland von Daniel Henry Kahnweiler bekommen. Und das war eigentlich so der Startschuss für ihn und natürlich auch der Startschuss dann für die Geschäftsbeziehungen zwischen der Kunsthalle Bremen und Michael Herz, was Picasso angeht.
Mal andersrum gefragt, wenn Michael Herz sich nicht so engagiert hätte für die Druckgrafiken von Picasso, was hat er konkret für Picasso eigentlich, für den Nachruhm auch von Picasso getan?
Man muss auf jeden Fall sagen, dass Michael Herz ein sehr guter Verkäufer war. Er hat das erste Picasso-Gemälde, das er verkaufen konnte, ging 1953 an die Kunsthalle Bremen. Das war ein Frauenkopf und das hat für ihn so wirklich das Geschäft angekurbelt und da auch das Grafikgeschäft wurde dadurch nochmal angekurbelt. Viele Museen haben es gekauft, aber auch viele Privatleute. Wir können das natürlich heute durch die Archive am besten an Museen sehen, wie viele Museen da von ihm gekauft haben. Und er war sehr geschäftig und er war sehr gut darin zu verkaufen und hat viele, viele Arbeiten an die Museen, an die Privatleute verkauft. Und man muss schon sagen, dass er das sehr, sehr stark vorangetrieben hat.
In dieser Geschichte des Kunsthandels nach dem Zweiten Weltkrieg spielte ja durchaus auch eine Rolle, dass die Amerikaner letztlich ihre Erlaubnis auch geben mussten für solche Dinge. Also wenn jemand die Alleinvertretung für die Druckgrafiken von Picasso hatte, wie Michael Herz das eben hatte, dann hatten die Amerikaner da ja auch ein Wörtchen mitzureden. Warum haben Sie Michael Herz so vertraut oder welche Hoffnungen haben Sie in ihn gesetzt?
Was wir zum Forschungsstand sagen können, ist, dass Michael Herz auf jeden Fall mit den Amerikanern dort zusammenarbeiten musste. 1946 durfte er auch aufgrund einer Lizenz der amerikanischen Regierung seine Galerie überhaupt erst eröffnen. Und er brauchte auch für alles andere immer Lizenzen. Für die Einfuhr von Grafiken aus Frankreich nach Deutschland brauchte er Lizenzen. Das hat auch sein Geschäft so ein bisschen in den ersten Jahren zumindest verlangsamt, weil er immer sehr lange auf diese Lizenzen warten musste und es recht teuer war, die überhaupt zu bekommen. Deshalb waren Grafiken, die bei ihm gekauft wurden, schon ein bisschen teurer, als sie eben in Frankreich gehandelt wurden, eben weil es einfach so viel Aufwand war, die erstmal nach Deutschland zu bekommen. Und man sieht, als dann diese Lizenzen ihm nicht mehr im Weg stand, dass er dann da doch nochmal viel größer expandieren konnte.
Die Kuratorin Manuela Husemann über den Bremer Galeristen Michael Herz. Große Teile seiner Sammlung gehören heute zum Bestand der Kunsthalle Bremen. Freiheit und Vater-Sohn-Konflikt, das sind die Themen von Friedrich Schillers Drama Don Carlos. Ein Stück, das durch die vielen Personenkonstellationen nicht gerade einfach zu durchschauen ist. Im Zentrum steht Don Carlos, Sohn des spanischen Königs Philipp II., der ist mit Elisabeth von Valois verheiratet, die aber von Carlos begehrt wird. Historischer Hintergrund sind die Religionskriege des 16. Jahrhunderts und die Auflehnung der Niederlande gegen die spanische Monarchie. Am Schauspiel Köln hat Jürgen Flimm den Stoff nun inszeniert. Nach vielen Jahren fast ausschließlicher Opernarbeit, unter anderem als Intendant der Berliner Staatsoper. Gestern Abend fand die Premiere als Stream statt. Dorothea Markus hat zugesehen.
Nein, hier gibt es keine digitalen Spielereien, keine Chatfunktion, kein Zoom-Nachgespräch, kein Splitscreen. Jürgen Flimms Live-Übertragung von Don Carlos tut mit vier Kameras so, als sei der Bildschirm die Bühne. Und die Schauspieler spielen, als müssten sie auch noch die letzte Saalecke aufwecken. Was sich für die Kamera zuweilen grotesk übertrieben anhört. Etwa in der Szene, in der Prinz Carlos unter Vermittlung von Marquis von Posa seiner Stiefmutter Elisabeth seine flammende Liebe gesteht. Es ist der Urkonflikt des Dramas, in dem das Private immer wieder politisch wird.
Er wird doch nicht.
Hier ist er schon.
Schon ist er da, der stolze Augenblick. Und Karl darf diese teure Hand berühren. Was für ein Schritt. Welch strafbare Tolkien-Überraschung. Stehen Sie auf. Sie waren mein. Philipp hat mir sie geraubt.
Er ist ihr Vater.
Und ihr Gemahl.
Der ihnen das größte Reich der Welt zum Erbe gibt.
Und sie zur Mutter.
Jürgen Flimm hat seine SchauspielerInnen in Schaftstiefel, Rockschöße, Reifröcke und hochgeschlossene Hemden gesteckt. Alles wie zu Schillers Zeiten. Die Bühne ist ein Gartenbeet mit leuchtenden Lichtsäulen. Im Hintergrund sehen wir drei überdimensionale weiße Bühnenfiguren, die zugleich Projektionsflächen sind für allerlei Assoziationen. Weizenfelder, Menschenmassen, Schauspielergesichter. Marek Harloff spielt den Don Carlos als naiven, verwöhnten Ego-Prinzen mit hitzigen Launen. Melanie Kretschmann als Elisabeth überlässt lesend oder Gärtnern, meist den Männern, das Spiel. Und dann gibt es natürlich noch den Marquis von Posa, Schillers alter Ego, ein Freiheitskämpfer für Flandern. Oder politischer Aktivist, würde man heute wohl sagen. Der Kindheitsfreund von Carlos will den verliebten Prinzen für seine Zwecke einspannen. Doch der kümmert sich nur um sich selbst. Und so manipuliert Posa, der von Nicolas Leni als aufrechter Intellektueller mit Brille gespielt wird, manche Hofintrige herbei, bis er beim König endlich Haltung zeigt. Geben Sie Gedankenfreiheit, Sir. Das ist der wohl berühmteste Ausspruch des Schiller-Dramas.
Ich kann nicht Fürstendiener sein. Wenn Sie mich anzustellen würdigen, so wollen Sie nur meinen Arm und meinen Mut im Felde, nicht aber meine Taten. Ich soll zum Meißel mich erniedern, wo ich der Künstler könnte sein.
Was Wahres finde ich in seinen Worten.
Auch der Virologe Christian Drosten hat sich in seiner Marbacher Schillerrede auf diese Passage des Don Carlos bezogen. Kein Fürstendiener sei er, während die Querdenker gern die Gedankenfreiheit von Posa beschwören. Schillers Ideale, das wird an diesem Abend deutlich, bleiben Worte für die Ewigkeit, lassen sich aber auch für absolut gegensätzliche Positionen ausnutzen.
Sie wollen Pflanzen für die Ewigkeit und deren Tod? Der Mensch ist mehr, als sie von ihm gehalten.
Schön ist, wie in der Regie und schlanken Stückfassung von Jürgen Flimm und Dramaturgin Lea Göbel die Grundzüge des Dramas auf ihren psychologischen Kern reduziert werden, als sei es eine Netflix-Folge von The Crown. Der greinende Sohn, der um Aufmerksamkeit heischt bei seinem ebenso egomanischen Vater, blind im eigenen Machtpomp gefangen. Bruno Cattumas spielt ihn als wütenden Narzissten, überkandidelt und manisch, der nur Ja-Sager um sich versammelt und durch Posa nur kurz ins Nachdenken gerät.
Ich will kein Nero sein! Ihr tut mir zu viel!
Am Ende ist Posa tot, Don Carlos dem Großinquisitor ausgeliefert, die alte autoritäre Ordnung hat vermeintlich gesiegt und ist doch dem Zusammenbruch nah. Schade nur, dass in der Videoübertragung andere Theatergesetze gelten und das historisch kostümierte Pathos immer wieder ins Lächerliche kippt. Am Ende kommt als Großinquisitor Ralf Morgenstern, eine Größe der Kölner Comedy-Szene, ins Bild. Doch dem Gesamteindruck des unfreiwillig komischen und irgendwie theaterhistorisch Antiquierten kann selbst er nichts mehr hinzufügen.
Don Carlos als Videopremiere am Schauspiel Köln, Dorothea Markus über die Inszenierung von Jürgen Flimm. Bühnenklassiker der Vorweihnachtszeit, dazu gehören Engelbert Humperdings Oper Hänsel und Gretel oder die von Tschaikowski komponierten Ballette wie der Nussknacker, wird es dieses Jahr leider nicht geben. Genauso wenig wie Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfeiern, Wichteln. Festliche Stimmung kommt da bei vielen erst gar nicht auf. Vielleicht verkaufen sich die Weihnachtsbäume deswegen dieses Jahr schon früher als in den Jahren zuvor. Oder liegt es gar nicht an der Pandemie? Wird die Weihnachtszeit ohnehin immer mehr in die Länge gezogen? Anmerkungen dazu von Beatrix Novi.
In Heinrich Bölls früher Erzählung »Nicht nur zur Weihnachtszeit« wird ein gelungener Weihnachtsabend zum Albtraum der Beteiligten. Tante Miller, seelisch kriegsgeschädigt wie alle anderen und sich dessen ebenso wenig bewusst, Tante Miller weigert sich, als das Ende der Weihnachtszeit gekommen ist, von der schönen Sitte Abschied zu nehmen. Sie leidet kein Abschmücken, sie wird hysterisch, sie schreit, es muss also weiter Weihnachten, Abend für Abend. Die Geschichte zieht sich hin, es wird Frühling, Sommer und so weiter, die Angehörigen mieten Schauspieler als Avatare, es wird immer kurioser oder auch schauerlicher. Schauerlich wird in der Tat alles, was Spaß macht, wenn es zu lange dauert, da sind sich alle einig. Unter der Hölle kann man sich mit etwas sadistischer Fantasie vieles vorstellen. Ein Beispiel, das an sich sehr geliebte Schubert-Trio in S-Dur in nie endender Dauerschleife. Oder eben ein gelungener Weihnachtsabend. Oder überhaupt Weihnachten. Weihnachten ist nur einmal schön, dann reicht es aber auch. Da sind sich wieder alle einig. Was nicht verhindern konnte, dass sich Weihnachten, wie alles, was Geld bringt, auf beunruhigende Weise in der Zeit ausgebreitet hat, wenn auch andersherum. Es fängt immer früher an. Überhaupt alles fängt immer früher an. Silvesterböller, Karneval, die neue Mode etc. Und seit Jahren, ach was, Jahrzehnten, hebt alljährlich nach den Sommerferien ein missfälliges Raunzen an, wenn schon im Frühherbst, ach was, längst im Spätsommer, die ersten Printen und Marzipankartoffeln in den Supermärkten liegen. Kein Jahr vergeht ohne die rituell mahnenden Hinweise auf die Zersetzung gesellschaftsrelevanter Rituale. Unnötige Mahnungen übrigens. Diese geschmacklose Ausweitung des Weihnachtskonsums ist empörend, da sind sich alle einig. Ändern tut sich nichts. Es muss irgendwo da draußen Leute geben, die im August kurz vor Ladenschluss stickum in die Läden schleichen, sich mit Zimtsternen eindecken und so das Geschäft rentabel halten. Bis Weihnachten. Ist es Einbildung oder waren die Klagen zivilisationssensibler Seelen dieses Jahr weniger oft zu hören? Das Covid-Jahr scheint auch auf Jammerrituale destruktiven Einfluss auszuüben. Stößt sich denn niemand daran, dass in auffallend vielen Wohnungen seit Wochen neben dem Adventkranz schon die Weihnachtsbäume stehen? Und zwar nicht grün und nackt und auf die große Stunde wartend. Nein, geschmückt, beleuchtet und die christkindliche Stimmung verbreitend, auf die ein braves Kind bis zum Heiligen Abend gefälligst warten müsste. Eine Kerze am Baum anzünden vor 18 Uhr? Hätte es doch früher nicht gegeben. Natürlich ist das Warten aufs Christkind schon länger nicht mehr, was es war. Warten ist überhaupt einfach nicht in. Aber sie scheinen mehr zu werden, die Millers, die den Zauber der weihnachtsgestimmten Wohnung möglichst lange auskosten wollen. Viel anderes ist ja nicht zu tun derzeit. Auch die Alarmbereitschaft von Psychologen und sonstigen Ratgebern scheint sich verlagert zu haben. Das Thema »Was tun gegen Spannungen in der Familie wegen Weihnachten« ist nicht so gefragt wie in früheren Jahren. Zurzeit entstehen ja genug Spannungen in der Familie wegen Corona. Überhaupt ist alles jetzt wegen Corona. Wegen Corona begibt man sich, weil es eh sein muss, am besten in das gemütlichste, also weihnachtlichste Zuhause. Und jetzt wird's sentimental, freut sich, dass man einander hat.
Anmerkungen von Beatrix Novi zu einer sich ausdehnenden Weihnachtszeit. Und jetzt die Kulturmeldung mit Mascha Drost, heute mit einer prominenten Personalie.
Seit gestern steht der 18. Nachfolger von Johann Sebastian Bach fest. Der Kirchenmusiker Andreas Reitze wird neuer Leiter des Thomaner Chors Leipzig. Gestern wurde der 45-jährige gebürtige Schweizer in einer Sondersitzung des Stadtrats einstimmig gewählt mit 49 von 49 abgegebenen Stimmen. Reitze soll im September nächsten Jahres auf Thomas Kantor Gotthold Schwarz folgen. Andreas Reitze leitet derzeit das Cantus Firmus Vokalensemble und das Cantus Firmus Konsortorchester im schweizerischen Solothurn. Außerdem ist er Musikdirektor der Oper Waldeck und seit 2007 Leiter der Singknaben der St. Ursinen-Kathedrale Solothurn. Für den Regisseur Christian Petzold wird dem Ort, an dem man einen Film betrachtet, zu wenig Bedeutung beigemessen. Es geht also nicht nur um das, was man guckt, sondern auch um das Wie und Wo. Das sagt er heute im Deutschlandfunk Kultur.
Und deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir immer den Ort, wo wir einen Film sehen, mit in die Kritik beziehen, ne, oder in die Erinnerung. Also ich habe in der Zeit Sachen erlebt. Ich war mit Freunden zusammen vor Beamern. Ja? Da haben wir 28 Stühle aufgestellt und haben Filme angeguckt und haben unsere eigenen Erdnussflips mitgebracht. Das geht nicht. Das ist so ähnlich wie eine Bar zu Hause bauen. Das sind keine Bars. Das sind sehr, sehr traurige Simulationsorte. Ja? Ins Kino geht man ja nicht nur für die große Leinwand oder die Bequemlichkeit, ja? Sondern man geht dort auch, um sich zu verlieren. Und das tut man zu Hause nicht.
Also nicht nur über den Film schreiben, sondern auch übers Kino, fordert Christian Petzold. Über ein trotz Lockdown sehr ereignisreiches persönliches Filmjahr hat er im Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur gesprochen. Frankreich gibt Kunst zurück. Großbritannien will sie im Land behalten. Nehmen war in diesem Fall immer schon seliger denn geben. Staatssekretärin Caroline Dinenage ließ verlauten, britische Museen und Galerien seien voll von Schätzen, die erzählten, wer die Briten seien und wo sie herkämen. Und wo sie überall schon waren und was sie von dort mitgenommen haben, möchte man ergänzen. Jedenfalls möchte Großbritannien mit schärferen Ausfuhrregeln dafür sorgen, dass wichtige Kulturgüter im Land bleiben. Künftig muss der Anbieter die Offerte eines Museums, einer Galerie oder auch einer Privatperson im Vereinigten Königreich akzeptieren, wenn diese so hoch ist wie die aus dem Ausland. Das teilte das Kulturministerium in London heute mit und soweit die Kulturmeldung.
Mit Mascha Drost, vielen Dank. Wer bekommt wann die Corona-Impfung und ist das gerecht? Dazu gleich mehr in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Kultur heute gibt es morgen wieder an gewohnter Stelle. Für heute sagt Tschüss, Anja Reinhardt.